vor vielleicht so 200 Jahren war es noch der absolute Standard weltweit, dass, wenn du geboren wurdest, eigentlich klar war, wie dein Leben verläuft. Also, das Normale war 50-50 Chance, ein bisschen besser war deine Chance, 50-50, du stirbst sowieso die nächsten 3 Jahre. Das hat sich in den letzten 200 Jahren weltweit extrem geändert. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt inzwischen weltweit über 70, also gemessen über alle Menschen weltweit, die geboren werden. Es hat sich enorm verändert. Und was sich auch verändert hat, wenn ich früher überlebt habe, dann habe ich in der Regel, in aller Regel, das Leben gelebt meiner Eltern. Also was die gemacht haben, habe ich auch gemacht. Also es gibt ja Kinder und Teenies, die wissen nicht, was ihre Eltern machen. Aber die, die es wissen, ihr ahnt, was euch blühen würde, wenn ihr vor 200 Jahren groß geworden wäret. Das hat sich total verschoben. Wir sind heute nicht mehr in einer Linie, in der wir sozusagen wie eine Eisenbahn vor- und zurückfahren können, schneller fahren können, langsamer fahren können, sondern wir befinden uns heute eigentlich auf einem riesigen Spielfeld. Und wir können entscheiden, ob wir rechts abbiegen oder links abbiegen, ob wir zurückgehen, ob wir vorgehen. Ein riesiges Spielfeld. Also für die Jüngeren unter uns Grand Theft. Ja? Also ihr könnt einfach immer weiterfahren, ihr könnt immer weiter euch bewegen, ihr könnt vor und zurück mit allem, was irgendwie so dazugehört. Kein Mensch, ärgere dich nicht. Ja? Wo man hofft, dass man irgendwie mit der Figur bis zu einem Endpunkt kommt, sondern freies Bewegen. Das heißt, die Frage nach dem, wie führt mich Gott, wie nimmt mich Gott an die Hand, hat sich völlig verändert, total verändert. Die Frage, die Leute vor 300 Jahren hatten oder vor 600 Jahren hatten oder vor 1000 oder vor 2000 Jahren hatten, bis auf ein paar ganz abgefreakte, spezielle Typen, also so ein paar Fromme gehörten zwischendurch dazu, bis auf so ein paar ganz spezielle Leute gab es die Frage nach, wie will ich mein Leben führen, also welche Entscheidung, großen Entscheidungen meines Lebens will ich treffen, die gab es eigentlich gar nicht so richtig. Bevor man so richtig wusste, wer Mann und Frau ist, wusste man schon, wen man später heiratet. Man wusste, was man beruflich macht. Man wusste auch, an welchem Ort man lebt. Also ganz viele Entscheidungen stellten sich gar nicht. Das sieht für uns total anders aus. Völlig anders aus. Wir leben in der gesamten Welt. Ich habe nochmal geguckt, also der offizielle Rekord, von dem aber alle sagen, dass der nicht sein kann, weil es Aufzeichnungen gibt von seiner Fahrt, das ist ungefähr 100 Jahre her, ein bisschen länger als 100 Jahre her, da ist jemand zu Fuß um die Welt gelaufen in knapp 500 Tagen. Stimmt nicht ganz. Also kann er nicht geschafft haben. Es gibt so eine Aufzeichnung zum Beispiel, wo er innerhalb von 10 Tagen über 1000 Kilometer geschafft haben müsste. Bei aller Liebe, nein. So, ne? Nein. Also nehmen wir mal an, das sind so die Zahlen, die man heute so schafft, so in ungefähr 2,5 bis 3 Jahren kommt man zu Fuß um die Erde rum. So einmal rum. In der Zeit, in der du da rumgelaufen bist, bist du wahrscheinlich noch nicht mal 1 Promille, also 0,1%. Du bist noch nicht mal jedem tausendsten Menschen auf dieser Erde begegnet. Wenn du nur 1% der Menschheit begegnen willst, dann nehmen wir mal an, du startest nicht vor dem 15. Lebensjahr und nehmen wir mal an, zwischendurch gibt es auch mal Probleme. Wenn du nur 1% der Menschheit begegnen willst, dann brauchst du ungefähr dein ganzes Leben. Diese Erde ist riesig, gigantisch, absolut gigantisch. Wenn man die Erde so groß machen würde wie ein Ei und man würde rüberfassen, dann wäre die Erde glatter als ein Ei. Also das, was wir so große Berge nennen und tiefe Täler, ist gemessen an der riesen Ausdehnung der Welt ein Witz, ein Scherz. Und in dieser Riesenwelt mit ihren 7-8 Milliarden Menschen, in dieser Riesenwelt sind also nun wir. Wenn es darum geht, den Weg zu finden, dann gibt es eine Geschichte, die ich gerne Leuten früh mitgeben wollen würde, nämlich
Hab nicht den Ehrgeiz, einen Abdruck zu hinterlassen in dieser Welt. Und ich meine jetzt nicht so den CO2-Abdruck, mit dem man dann schon ab Klasse 11 irgendwie spätestens konfrontiert wird, sondern ich meine, eine Spur zu hinterlassen, die bleibt. Die Chance, dass dir das gelingt, ist extrem gering. Extrem gering. Kennt irgendjemand von euch, einen Vorfahren mit Namen, mit genauem Namen, der seit mindestens 300 Jahren tot ist? Und ich will jetzt nicht Adam oder Noah hören. Ja? Ich meine jetzt einen Namen in eurem konkreten Stammbaum, der über 300 Jahre tot ist. Kennt irgendeiner von euch irgendeinen Vorfahren, nur mit Namen? Du müsst nicht wissen, was er getan hat, was er gemacht hat, mit konkreten Namen. Ja, du hast einen Vorfahren. Da hinten gibt es auch einen. Drei Leute, vier Leute. Vier Leute. Wir sind jetzt hier ungefähr 100. Das ist so, wahrscheinlich sind wir heute einen Tick mehr, wenn ich das so sehe. Ne? Aber so ungefähr. Vier von 100. Also ihr ahnt, wie unfassbar viele Vorfahren von euch einfach im Staub der Geschichte weg sind. So do we. Uns geht's genauso. Wir werden auch im Staub der Geschichte verschwinden. Das ist total entspannt. Du musst keinen Abdruck in dieser Welt hinterlassen. Du musst die Welt nicht besser machen, du musst sie nicht verändern, du musst sie nicht neu starten. Brauchst du alles nicht. Ich finde, das ist total entlastend. Total entlastend. Du musst die Welt nicht ändern. Ist doch klasse. Damit haben wir schon eine Menge Probleme gelöst. Viele Probleme gelöst. Okay, wir gehen weiter. Wenn das das Spiel des Lebens ist und wir das eigentliche Ziel des Spiels ist nicht, einen Eindruck zu hinterlassen, eine Spur zu hinterlassen, die in den Jahrhunderten bleibt. Ja? Wenn das nicht das Ziel ist, was ist dann das Ziel? Wenn ich Leuten ein Spiel erkläre, und ich gehöre zu den Leuten, die das immer unfassbar ungern tun, dass sie anderen zuhören, wie die ein Spiel erklären. Weil ich immer denke, wenn die ein Spiel erklären, das kann man besser machen. Also Mann ist in diesem Fall ich, ne? So. Na, also wenn ich ein Spiel erkläre, dann bemühe ich mich verhältnismäßig schnell, weil ich so ticke, verhältnismäßig schnell zu sagen, was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Ne? Monopoly, alle anderen sind pleite und du bist steinreich. Ne? Das ist das Ziel. Und jetzt fange ich an, dir das Spiel zu erklären. Ne? Oder naja, Mensch, ärgere dich nicht. Am Ende eben bist du der Erste, der mit seinem Steinchen da irgendwo ankommt. Das ist das Ziel. Es geht nicht darum, dem anderen was Gutes zu tun. Es geht nicht darum und so weiter. Das Ziel ist klar. Was ist das Ziel deines Lebens? Eine mögliche Antwort könnte ja sein, der Beste zu sein. Also ich nehme mal Fortnite. Ja, also wir springen mit 100 Leuten rein in den Raum des Lebens und im Laufe der Zeit fallen neben uns die Leute, werden weniger. Und am Ende bleiben wir. Ganz viel in unserer Gesellschaft ist genau so angelegt. Unser ganzes Wirtschaftssystem spielt Fortnite. Unser ganzes Wirtschaftssystem ist darauf angelegt zu sagen, wir sind das Unternehmen, das überlebt und alle anderen gehen hoffentlich auf dem Weg kaputt. Wir schaffen es. So wird uns beigebracht, dass wir irgendwie unsere Karriere konstruieren sollen. Also man kann sich schon mit anderen verbünden, aber damit man selber eben weiterkommt und andere auf der Strecke bleiben. Weil am Ende kann nur einer Vorstandsvorsitzender werden. Und im Idealfall bin das ich. Das Ziel des Lebens, wenn ich das so definiere, wenn das Ziel des Lebens ist, zu sagen, ich will an die Spitze, dann ist das Ziel des Lebens eine Vorgabe von Kampf, von Konkurrenz, von Aggression, von möglichst immer fitter werden. Immer besser werden, immer stärker werden, immer leistungsfähiger werden. Weil wenn ich das nicht tue, andere werden es tun und die werden mich überholen. Ich werde ihren Staub schlucken und am Ende werde ich heulend auf der Straße liegen. Ich weiß, dass das nicht eure Eigenbeschreibung hoffentlich ist. So, ne? Aber Ansätze davon kennen, glaube ich, viele von uns. Das Gefühl, ich bin da in so ein Rennen reingestellt. Das Ziel des Lebens ist ein anderes. Das Ziel des Lebens, das Gott setzt, ist, dass unsere Liebesfähigkeit wächst. Das ist sein Ziel. Sein Ziel ist, dass ich am Ende meines Lebens mehr Menschen liebe und Gott mehr liebe, als ich das vor 10 Jahren getan habe. Vor 20 Jahren getan habe, vor 30 Jahren getan habe. Das Ziel meines Lebens, das Ziel unseres Lebens, das Ziel, das Gott uns setzt, ist, Menschen und Gott zu lieben. Mehr und mehr und mehr. Das ist das Ziel. Und erst wenn wir das Ziel klar haben, können wir reden über die Regeln, über die Schritte, können wir reden über das, was macht Sinn, auf dem Weg dahin das Ziel zu erreichen und was macht nicht so viel Sinn. Was ist vielleicht irgendwie eine nette Nebenbeschäftigung? Also, bei Fortnite ist das Ziel zu überleben. 99 Leute sterben und du bleibst am Leben. Man kann nebenbei bei Fortnite auch zwischendurch mal tanzen oder irgendwelche lustigen Sachen machen. Aber es ist nicht das Ziel. Genauso kannst du auf dem Weg deines Lebens natürlich sagen, das Ziel ist, dass mein Herz geformt wird, aber nebenbei versuche ich noch der Beste zu sein. Kann man machen, verschwendet aber Energie. Und ist die Frage, ob es dich am Ende nicht vielleicht hindert, dein Ziel zu erreichen. Solange wir über das Ziel uns keine Klarheit haben, und das betrifft 13-Jährige wie 83-Jährige, solange wir uns über das Ziel nicht klar sind, werden wir das Spiel des Lebens extrem schlecht spielen. Wir dödeln einfach nur auf dem Spielfeld rum. Manchmal macht Spaß, manchmal nicht so. Und irgendwann wissen wir gar nicht mehr, was Spaß ist und was nicht, weil wir wissen ja gar nicht, ob wir uns vorwärts bewegen oder rückwärts. Wo wir das Ziel nicht kennen, können wir auch nicht definieren, was ist denn ein Schritt nach vorne und was ist denn ein Schritt nach hinten. Wir wissen das ja gar nicht. Das Ziel, das Gott uns setzt, ist, dass wir wachsen in der Liebe zu Gott und Menschen. Das ist, was er von uns will. Und wenn wir das geklärt haben, dann können wir fragen über, na, wie komme ich dahin? Wie finde ich meinen Weg? Wie komme ich Schritt für Schritt weiter? Ich möchte euch in einen Text aus dem Alten Testament nehmen, aus dem Psalm. Ich warne ein bisschen. Die Psalmen sind nach allem, was wir so wissen, wahrscheinlich Lieder. Also so deren Liederbuch. Und wer schon mal Lieder gesungen hat in unserem Kontext, der weiß, dass es zum Beispiel sowas gibt wie so eine Formulierung, du bist das Auge im Sturm, haben wir mal gesungen in einem Lied. Das soll ja nicht heißen, dass Gott ein Auge im Sturm ist, sondern es soll uns eine Idee vermitteln über eine bestimmte Eigenschaft Gottes. Das heißt, wenn wir uns die Psalmen angucken, wenn wir reingucken in diesen Text, dann haben wir es hier mit Poesie zu tun und nicht mit einer klar strukturierten Anweisung. Da würde ich woanders in der Bibel gucken. Wenn ich sehen will, wo sind die Sachen, die mir direkt was sagen sollen. Aber es gibt manchmal in dem Psalm eben Sachen, die mich ganz anders berühren, weil es Poesie ist. Goethe hat mal gesagt, ne, über allen Wipfeln ist Ruhe, über allen Gipfeln spürest du kaum einen Hauch. Warte, Wanderer, balde ruhest du auch. So. Ne, das ist, jetzt könnte ich mit euch eine halbe Stunde über Sterben reden. Man kann auch versuchen, das in diesen paar Zeilen auszudrücken und es berührt mich vielleicht nochmal anders. Psalm 32, aber ich gehe das jetzt nicht von vorne bis hinten mit euch durch, sondern ich fange mal an, ziemlich am Ende. Vers 9 und 10. Sei doch noch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer nicht nach Gott fragt, schafft sich viel Kummer. Aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. In der damaligen Zeit, muss man sagen, waren Pferde kein Spielzeug. Also wir denken ja, Pferde irgendwie ist irgendwie eine nettere Variante von Schoßhund oder irgendwie sowas in der Kultur, in der wir so groß geworden sind. Pferde damals waren tatsächlich, also zur Zeit der Psalmen, Kriegswaffen. Also Pferde als ich ziehe einen Pflug gab es damals noch nicht. Es gab nur Pferde domestiziert, es gab auch Wildpferde, aber domestiziert. Für den häuslichen Gebrauch gab es sie, um Streitwagen zu ziehen. Man konnte auch noch nicht auf denen reiten, weil man noch nicht sich überlegt hatte, wie man das macht, dass die Füße, dass man da nicht immer irgendwie rechts und links runterfällt und so. Na, also es gab so diese eine Form. Und jetzt könnt ihr euch so ein bisschen vorstellen, dass Pferde richtig gute Pferde nur waren, wenn sie erstens extrem gehorcht haben, stark waren und ansonsten waren sie einfach Gebrauchsgegenstände. Wie ein guter Panzer. Hauptsache, er funktioniert, er schießt zur richtigen Zeit und macht, was man ihm sagt. So, ganz einfach. Jetzt werden wir verglichen also mit Pferden. Sei doch nicht unverständlich wie ein Maultier oder Pferd. Die musst du mit Zaum und Zügel bändigen, sonst folgen sie dir nicht. Wer nicht nach Gott fragt, das ist jetzt das Gegenstück, schafft sich viel Kummer, aber wer dem Herrn vertraut, wird seine Güte erfahren. Der Psalmist sagt, das Erste, was du brauchst, ist, dass du dir die Zeit nimmst, Gott zu fragen. Und also ich bin jetzt, also gerade eben waren alle auf dieser Bühne jünger als ich. Ja? Also ich bin ein bisschen älter. Man kann diesen Weg nicht abkürzen. Jeder Versuch, das abzukürzen, funktioniert nicht. Wer eine Stunde Gott fragt, kriegt schlechtere Antworten, als wer das 5 Stunden tut. Wer es einmal die Woche tut, kriegt bessere Antworten, als wer es einmal im Monat tut. Wer es einmal am Tag tut, kriegt bessere Antworten, als der, der es einmal die Woche tut. Das Gott fragen, das sich zu Gott hinwenden, das, was willst du mir sagen, wird besser mit mehr. Ganz simpel. Ganz simpel. Das kann man nicht großartig optimieren. Es geht nämlich in dieser ganzen Geschichte nicht darum zu sagen, es gibt so ein Gott antwortet oder er antwortet nicht, sondern Gott redet die ganze Zeit beständig in mein Herz. Ganz eindeutig. Er redet beständig in mein Herz, aber mein Hören ist extrem eingeschränkt. Ich höre das gar nicht so richtig. Und jetzt muss das irgendwie entstehen, dass ich mehr und mehr hörfähig werde. Ich gehe weiter in dem Psalm, in Vers 1 und 2 erstmal und dann gehe ich nochmal ans Ende, Vers 11. Ein Gedicht Davids. Freuen dürfen sich alle, denen Gott ihr Unrecht vergeben und ihre Verfehlungen zugedeckt hat. Freuen dürfen sich alle, denen der Herr die Schuld nicht anrechnet und deren Gewissen nicht mehr belastet ist. Und dann ganz am Ende, Vers 11. Freut euch und jubelt über den Herrn, ihr, die ihr ihm treu seid. Alle, die redlich und rechtschaffend sind, sollen vor Freude singen. Finde ich ganz spannend. Der Psalm wird eingeklammert. Das ist in dem Psalm nicht ganz unüblich, dass es so einen Kern gibt. Und dann, also von außen her wird er beleuchtet. Und die Beleuchtung hier von außen sagt, gut ist, wenn dir deine Schuld vergeben ist und gut ist, wenn du redlich bist. Redlich, wenn du ein ordentlicher Kerl bist. Ja, so. Also das ist gut. Und dann bewegen wir uns von diesen Scheinwerfern sozusagen in die Mitte rein. Es wird völlig schräg, wenn wir es nur von einem dieser beiden Seiten beleuchten. Wenn wir nur darüber reden, dass Gott meine Schuld vergibt, dann würde der Psalmist nicht verstanden werden. Wenn wir nur davon reden, dass wir anständig leben sollen, dann würde der Psalmist nicht verstanden werden. Es geht darum, dass beides unser Leben beleuchten soll. Ein, wir wollen es richtig machen und wir brauchen Vergebung der Schuld. Wir wollen es richtig machen, wir brauchen Vergebung der Schuld. Wir wollen es richtig machen, wir brauchen Vergebung der Schuld. Und so bewegen wir uns weiter und weiter und weiter. Ich gehe jetzt mehr rein in den Psalm, Schritt für Schritt ins Zentrum. Herr, erst wollte ich meine Schuld verschweigen. Doch davon wurde ich so krank, dass ich von früh bis spät nur stöhnen konnte. Ich spürte deine Hand bei Tag und Nacht, sie drückte mich zu Boden, ließ meine Lebenskraft entschwinden wie in der schlimmsten Sommerdürre. Darum entschloss ich mich, dir meine Verfehlungen zu bekennen. Was ich getan hatte, gestand ich dir. Ich verschwieg dir meine Schuld nicht länger. Und du hast mir alles vergeben. Scham. Hoffentlich erfährt das keiner. Zerstört mein Leben. Die gruseligste Form der Scham ist, ich verstecke es vor Gott. Auch die dümmste Art der Scham. Und für viele ist der Schritt raus aus der Scham, dass sie erstmal anfangen, mit Gott darüber zu reden. Weil wer mit Gott darüber geredet hat, hat seine Zunge schon mal benutzt. Und schafft es vielleicht so, den nächsten Schritt zu tun, mit jemandem zu reden. Rauszukommen aus der Scham. Rauszukommen aus dem, was denken nur die Leute von mir? Ich mache mal eine Behauptung, die kann, weil ich sie nicht so häufig bisher gesehen oder gehört habe, kann die falsch sein. Aber ich behaupte mal, dass... Lassen wir mal die Kinder außen vor, die sind irgendwie nochmal für sich. Auch in der Bibel ist das irgendwie eine eigene Kategorie. Fangen wir mal bei Teenies an. Ja? Tun wir mal so, als wenn das, die Menschwerdung mit 13 beginnt. Weil so die ersten Jahre, da die Bibel redet unfassbar positiv über Kinder und dann hört das schlagartig auf. So, ne? Also fangen wir mal an, dass das Leben mit 13 beginnt. Ja? Dann ist das eigentlich so, dass das, was zählt, ist, was andere über mich denken. Ich denke extrem viel darüber nach, was andere über mich denken und wie ich auf andere wirke. Und wenn ich dann irgendwann mal 87 bin, ist mir das ziemlich egal, was andere über mich denken. Also die Zeit ist vorbei, wo das mal irgendwie Thema war. Und hoffentlich ist dein Leben eine beschleunigte Reise von diesem Zustand zu diesem Zustand. Weil manche schaffen das schon früher als mit 87, dass es ihnen herzlich egal ist, was andere über sie denken. Bis hierhin ist, glaube ich, halbwegs Konsens. Wir merken, dass es was sehr Befreiendes hat, dass die Frage, was denken die anderen über mich, immer unwichtiger wird. Nicht mehr so viel Zeit darauf zu verwenden, wie wirklich und soll ich jetzt lächeln oder nicht und währenddessen ich drüber nachdenke, ist die Situation schon wieder 3 Sekunden weiter und, ne, also und so weiter. Also das ist unfassbar entlastend. So, jetzt wird es kompliziert. Bis jetzt war es ja einfach, ne? Jetzt wird es kompliziert. Ich kann von diesem Punkt zu dem, was andere über mich denken, ist unwichtig, auf 2 Wegen gehen. Ich kann ihn gehen wie Karl Lagerfeld. Ja? Es ist mir egal, was andere über mich denken. Ich inszeniere mich, wie ich das will. Und was in mir abläuft, ist eigentlich völlig egal. Ich kann diesen Weg gehen mit wachsendem Zynismus. Die anderen sind sowieso alles Idioten. Was interessiert mich, was die denken? Die anderen haben keine Ahnung. Die anderen sind alle blöd. Ich bin das Zentrum der Welt. Ist mir egal, was die anderen denken. Ich kann den Weg so gehen. Ein 13-Jähriger, der das schafft, der hat eine psychische Störung. So, ne? Aber es ist bei Erwachsenen nicht viel anders, dass das auch eine Form von Störung ist. So, ne? Also, ich kann ihn so gehen. Ich kann diesen Weg aber auch gehen, indem ich sage, ich will Schritt für Schritt mich nicht auf das konzentrieren, was die anderen von mir denken, sondern ich will mich mehr und mehr darauf konzentrieren, was ich denke. Was sind die inneren Gespräche meines Herzens? Was sage ich mir? Was denke ich über andere? Ist das, was ich über andere denke, was ich über andere fühle, was ich über andere wahrnehme, stimmt das? Kann ich das anders sehen? Wie würde Gott das denn sagen, was ich jetzt hier sage? Was wäre Gottes Beschreibung der Situation? Da helfen mir dann manchmal andere, die auch irgendwie unterwegs sind, die erzählen mir, dass sie es so erleben und so erleben und so erleben. Und es hilft mir, rauszukommen aus meiner ganz engen Sicht. Aber Schritt für Schritt für Schritt kann ich wachsen, darin zu sagen, das eigentliche Arbeitsfeld meines Lebens, das bin ich. Weil das Ziel ist ja tatsächlich, dass mein Herz wächst. Mein Ziel ist, dass ich wachse in der Liebe. Wachse in der Liebe zu Menschen und zu Gott. Und natürlich muss ich deswegen auf dem Weg immer mehr davon loskommen, mich zu fragen, was denken die anderen? Glaub mir, es ist sowas von egal, was die anderen denken. Aber was denkst du über dich? Wer bist du in deinen Augen? Wer bist du? Was ist die Antwort auf diese Frage? Und das ist der Kampf, den wir kämpfen. An dieser Stelle ringen wir. Und wenn wir an dieser Stelle nicht ringen, werden wir dem Ziel nicht näher kommen. Wer bist du? Der Psalmist sagt, ich wollte das hier alles verschweigen. Und es hat mich zerrissen. Wir nähern uns dem Zentrum. Deshalb soll jeder, der dir Treue hält, zu dir beten, wenn er in Not gerät. Wenn sie ihn dann bedrängt wie eine Flut, wird sie ihn nicht verschlingen können. Bei dir finde ich Schutz. Du hältst die Not von mir fern und lässt mich jubeln über meine Rettung. David, so heißt es hier, dass er es geschrieben hat. David sagt hier, ich bin geborgen in dir. Mein Schutz ist nicht, dass ich gut kämpfen kann. Mein Schutz ist nicht, dass ich schneller auf der Spitze des Hügels bin als alle anderen. Mein Schutz bist du. Ja, es hat was mit Vertrauen zu tun. Und es hat tatsächlich auch was dann wieder mit der Frage zu tun, was denke ich eigentlich, wer Gott ist? Ist er ein Guter? Ist er neutral? Ist er aktiv? Ist er passiv? Interessiert er sich für mich oder nicht? Also wer ist Gott, hat ganz viel damit zu tun, ob ich solche Verse an mein Herz ranlassen kann. Und zu wissen, ich bin in einem geborgenen Raum unterwegs. Ich kann durch diese Welt laufen, weil Gott bei mir ist. Ich kann das Kämpfen nach außen beenden. Und ich muss auch nicht Teil einer Kampfkultur sein. Und der Kern, Vers 8, der Herr hat mir geantwortet, ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Wenn man so will, ist das die alttestamentliche Antwort darauf, was ist eigentlich Christsein? Es gibt eine viel komplexere neutestamentliche Antwort, eine Jesus-Antwort, die, da müssen wir reden über das Kreuz und also, ne? Nochmal was ganz anderes. Spare ich mir jetzt. Ich nehme euch mit rein in die alttestamentliche Antwort. Die alttestamentliche Antwort ist, ich will deine Wege gehen. Und um das zu tun, brauche ich dich. Aus dieser Entscheidung entlässt uns die Bibel nicht. Aus dieser Entscheidung entlässt uns Gott nicht. Es ist eine Vertrauensentscheidung. Kann das wirklich sein, dass wenn ich mich Gott anvertraue, dass ich mich dem Ziel des Lebens wirklich nähere? Schritt für Schritt für Schritt. Und manche werden hier noch entscheiden müssen, teile ich eigentlich das, was Sven sagt über das Ziel des Lebens? Ist das Ziel des Lebens nicht doch am Ende mehr Geld zu verdienen als die Nachbarn? Dass meine Kinder einen besseren Schulabschluss haben als meine Nachbarn? Und auch das ist eine Vertrauensfrage, weil Gott redet von Liebe. Vertraue ich ihm, dass er es wirklich gut mit mir meint, oder ist er eigentlich so ein fieser Kerl? Er sagt mir, das ist das Ziel des Lebens, aber eigentlich ist das Ziel ein ganz anderes. Ich sage dir, was du tun sollst und zeige dir den richtigen Weg. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Was für den, der seine Schuld verbergen möchte, eine Drohung ist, ich lasse dich nicht aus den Augen, ist für Menschen, die Gott vertrauen, ein Versprechen, ein Zuspruch. Er lässt mich nicht aus den Augen. Er lässt mich nicht aus den Augen. Wie finde ich den Weg? Ich frage Gott. Woher weiß ich, dass ich vorwärts komme? Indem ich mich dem Ziel nähere. Luther, der diese Stelle ein bisschen falsch übersetzt hat, hat eine fantastische Formulierung. Die ist leider falsch, aber die kann man sich wenigstens merken. Die ist toll, die Formulierung ist super. Und die fasst es dann doch ganz schön zusammen. Luther übersetzt diese Stelle mit, ich will dich mit meinen Augen leiten. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Wer halbwegs gut erzogene Hunde hat, der weiß genau, was ich meine. Ja? Du guckst irgendwo hin und der Hund weiß genau, was du ihm sagen willst. Es gibt es auch manchmal noch in der Erziehung mit Kindern, nicht wahr? So, man sitzt am Tisch in einer gemischten Gruppe, man guckt irgendein Kind auf eine ganz bestimmte Art und Weise an und das Kind weiß, jetzt ist Schluss mit Kippeln am Tisch. Zum Beispiel. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das funktioniert nur, wenn es eine gut eingespielte Kommunikation gibt, ein Vertrauen gibt, ein Grundvertrauen gibt. Wenn man weiß, wie der andere tickt. Wenn man so will, ein Paartanz, zu dem Gott uns einlädt. Dass wir gemeinsam durchs Leben tanzen. Ich möchte jetzt einladen, dass diejenigen, die sagen, ich möchte einen Schritt des Vertrauens tun. Und das sind zwei verschiedene Möglichkeiten. Das eine ist, ich möchte Ja sagen zu dem Ziel Gottes für mein Leben. Zu wachsen in der Liebe zu Gott und Menschen. Jesus sagt das. Das ist, was der Herr, dein Gott, von dir fordert. Zu wachsen in der Liebe zu Gott und Menschen. Das könnte ein Schritt sein, ein innerer Schritt sein, zu sagen, dazu will ich Ja sagen. Oder einen Schritt weiter, es könnte ein Schritt sein, zu sagen, Gott, ich will, dass du mich leitest. Ich will, dass du mich leitest. Ich will mich dir anvertrauen. Ich will nicht tun, was ich für richtig halte, sondern ich ringe darum, zu tun, was du für richtig hältst. Und in diesem Sinne möchte ich jetzt beten und möchte mich zum Sprecher machen für die, die das innerlich so sagen. Und möchte euch bitten, dass ihr für euch das innerlich mitbetet. Und für diejenigen, die sagen, auch hinter diese beiden Sachen einen Haken, betet ihr einfach mit mir mit, für die das eben noch keine Hakensache ist. Und tragt das innerlich mit. Ich bete mit uns. Vater, du liebender Gott, Schöpfer und Erlöser und ewiger Geist, du weißt, warum ich hier bin. Du wolltest mich, du willst mich. Und ich befehle dir mein Herz an. Ich will wachsen in der Liebe zu Menschen und zu dir. Ich will nicht der Beste sein. Ich will nicht Spuren hinterlassen. Ich sage Ja dazu, dass das eigentliche Arbeitsfeld mein Herz ist, meine Gedanken. Ich bitte dich, halt mich fern von anderen Zielen. Lass mich nicht Ziele verfolgen, die mich am eigentlichen Ziel meines Lebens vorbeigleiten lassen. Lass mich nicht die Dinge, in denen ich lebe, die Herausforderungen, in denen ich stehe, verwechseln mit dem eigentlichen Ziel. Erbarm dich über mein verstocktes Herz. Und ich bin hier, um dir zu sagen, ich will dir folgen. Was du Schuld nennst, das ist Schuld. Was du richtig nennst, das ist richtig. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche, dass du mich veränderst. Aber ich will dir folgen. Und wenn diese Entscheidung heute wehtut, dann ist es doch meine Entscheidung. Ich will dir folgen. Weil ich glaube und erkannt habe, du bist gut. Du mutest mir nichts zu, was zu schwer für mich ist und was mein Leben zerbrechen wird. Du meinst es wirklich gut mit mir. Dir vertraue ich mich an. Jetzt und morgen und für immer. Amen.